So, guten Morgen von mir nochmal an alle. Kleine Vorwarnung, meine Stimme ist sehr kratzig heute Morgen. Das liegt daran, dass ihr uns hier mit einem Tiefschnee empfangen habt. Also das müsst ihr jetzt auch ausbaden. Ich tröste mich damit, dass auch ein krähender Hahn im Dienst Jesu einiges ausrichten durfte. Ja. Also in diesem Sinne heute dieses Thema. Grüße habe ich natürlich einen Riesensack wieder mitgebracht von der Hasenheide. Von den vielen, die ihr hier kennt, die euch sehr lieb haben, euch verbunden sind und immer noch davon sprechen, wie schön es war, als ihr bei uns in Berlin wart, um uns zu besuchen. Also ganz liebe Grüße. Noch einmal Römer 8, Vers 14. Das ist wirklich der entscheidende Vers und den sollte eigentlich jeder von heute mit nach Hause nehmen. So viele durch den Geist Gottes geleitet, geführt, getrieben werden. Die sind Söhne Gottes. Kinder Gottes werden wir durch Geburt, durch die Neuzeugung von oben her aus dem Heiligen Geist. Daher die klare Aussage, wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Ganz egal, was er sonst für fromme Rituale in seinem Leben hat. Wer Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Kinder Gottes werden wir durch Geburt, durch die Neuzeugung aus dem Heiligen Geist. Söhne Gottes werden wir, indem wir uns von diesem Heiligen Geist in unserem Leben jetzt auch führen, leiten lassen. Sohnschaft ist also gereifte Kindschaft. Wir sollen keine unmündigen Kinder bleiben, sondern uns durch den Heiligen Geist jetzt auch ganz praktisch in unserem Leben führen und leiten lassen. Es gibt deshalb zwei große Fragen, die für unser Leben wichtig sind. Die erste, hast du den Heiligen Geist? Das ist die erste entscheidende Frage und mit der steht und fällt alles. Hast du den Heiligen Geist? Und wenn du Jesus angenommen hast, dann hast du auch den Heiligen Geist. Aber das muss klar sein, denn sonst ist all das, worüber wir heute sprechen, für dich völlig daneben. Denn zuerst muss ein Kind geboren worden sein, bevor es denn geprägt, geführt, geleitet werden kann. Und deshalb ist die erste Frage, hast du den Heiligen Geist? Und ich hoffe, dass da jeder von uns heute mit ganz frohem Herzen sagen darf, ja, ich habe diesen Geist aus Gott geschenkt bekommen. Gott hat seinen Geist in mich hineingelegt. Ich bin von ihm neu geboren worden, ein neuer geistlicher Mensch in mir. Das hoffe ich sehr. Und wer das für sich noch nicht geklärt hat, den bitte ich wirklich, schlaft heute Abend nicht ein, bevor ihr zu diesem Herrn gekommen seid und das so festgemacht habt, dass ihr auf diese Frage, hast du den Heiligen Geist, bist du ein Kind Gottes, gehörst du Jesus, mit ganz frohem Herzen ja sagen kannst. Also, diese erste Frage, hast du den Heiligen Geist? Und die zweite Frage, um die es jetzt heute ganz besonders gehen soll, hat der Heilige Geist auch dich? Hast du den Heiligen Geist? Das fragt nach der Kindschaft. Hat der Heilige Geist dich? Das fragt nach der Sohnschaft. Und wir wollen uns deshalb heute die konkrete Frage stellen, wie führt uns denn eigentlich der Heilige Geist? Halten wir zunächst die Ausgangssituation des Menschen in seiner Gottesbeziehung fest. Seit dem Sündenfall und der Vertreibung des Menschen aus dem Paradies wird jeder Mensch vom Tag seiner Geburt an in den Zustand der Trennung von Gott hineingeboren. Da haben wir überhaupt nichts gemacht, nichts Gutes, nichts Böses, Aber so wie Kinder von Eltern in den USA halt in den USA geboren werden, so werden wir als Menschenkinder in der Gottesferne, in der Trennung von Gott geboren. Wir alle sind jenseits von Eden und da werden wir geboren. Und deshalb von Geburt an, jeder Mensch wird geboren in diesem Zustand der Trennung von Gott. Und die Bibel sagt, der Mensch ist von Geburt an tot für Gott. Das meint keine Beziehung zu Gott. Tot. Die Telefonleitung zu Gott ist tot. Kein Signal, kein Freizeichen, keine Verbindung, keine Beziehung. Das kennt ihr bestimmt alle. Ihr habt sicherlich alle schon mal ein Telefon in der Hand gehabt. Und mit einmal, da ist nichts. Also wenn wenigstens dieses Düt-Düt-Düt-Düt-Düt da wäre, dann weiß man, es ist besetzt, aber am anderen Ende ist jemand. Muss nur einen Moment warten. Aber ein Telefon zu nehmen und nichts. Ich schüttel und rüttel. Nichts. Leitung ist tot. Tot. Keine Beziehung. Keine Verbindung. Das meint die Bibel mit. Der Mensch ist von Geburt an tot. Tot für Gott. Keine Beziehung zu Gott. Die Leitung ist tot. Und in dem Moment, wo der Mensch auf den Ruf Gottes eingeht und Jesus als Herrn und Erlöser seines Lebens annimmt, wir nennen das Bekehrung, da sendet Gott jetzt seinen eigenen Geist in den Geist des Menschen. Seinen Heiligen Geist, der sich jetzt mit dem Geist des Menschen verbindet. Römer 8. Der Geist des Menschen zeugt zusammen, der Heilige Geist zeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das nennen wir Neugeburt, Wiedergeburt. Und durch den im Menschen innewohnenden Heiligen Geist hat der Mensch jetzt wieder eine freie Kommunikationsleitung zu Gott. Die Bibel spricht von inneren, geistlichen Augen und Ohren des Herzens, die jetzt wieder offen sind für das Reden und Wirken Gottes. Gott möchte uns durch seinen Heiligen Geist die Ohren, die Augen für sich öffnen. Mit einmal merken wir, wie blind wir vorher waren. Sein Geist, der in Gott selbst ist und von dem Paulus mal schreibt, nur dieser Geist weiß, was in Gott ist. Diesen Geist sendet er uns, weil er sich uns offenbaren möchte, wer er ist, wie er ist. Und er möchte uns durch seinen Heiligen Geist auch seinen Willen für unser Leben offenbaren. Und dann möchte er uns durch seinen Geist auch noch die Kraft dazu schenken, seinen Willen jetzt auch noch zu tun. Also, seinen Willen erkennen und seinen Willen tun. Das ist alles die Aufgabe des Heiligen Geistes in uns. Durch den Heiligen Geist will Gott uns auf seiner Spur durch dieses Leben führen. Doch die Führung durch den Heiligen Geist, die geschieht eben nicht wie bei einem automatisch ablaufenden Computerprogramm, durch das wir ferngesteuert werden. Unser Leben ist kein Computerspiel, in dem Gott uns am Joystick durch die verschiedenen Levels unseres Lebens führt. Nein, so nicht. Eher schon gleicht die Führung durch den Heiligen Geist einem Navi mit Satellitenverbindung. Dieses Navi berechnet von Gott her die für unser Leben beste Route und schlägt uns dann vor, welchen Weg wir nehmen sollen, wie wir uns an den Wegkreuzungen unseres Lebens entscheiden sollen, rechts, links, geradeaus. Doch das Navi übernimmt ja nicht das Steuer. Wir reden ja hier nicht von autonomem Fahren. Das Navi übernimmt nicht das Steuer, sondern es macht uns nur einen Vorschlag, für unseren Weg. Es bleibt unsere Entscheidung, ob wir der Routenempfehlung des Navi vertrauen und darauf eingehen, oder ob wir, wie öfter mal meine Frau, meinen, es besser zu wissen und eine andere Route wählen. Das ist die Entscheidung, vor der wir denn immer wieder stehen. Und so ist es auch bei der Führung durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist zwingt uns nicht, er steuert uns nicht fern, sondern der Heilige Geist gibt uns eine Routenempfehlung von Gott her für unsere Entscheidungen. Und was wir damit machen, das bleibt uns überlassen. Das ist unser Teil, unsere menschliche Verantwortung. Natürlich ist das nur ein hinkendes Bild, klar. Der Heilige Geist ist viel mehr als ein Navi, viel mehr als ein lebloses Gerät, klar, weiß ich auch. Aber bei diesem Bild geht es mir ja auch nur um die Interaktion zwischen Navi und Fahrer. Und hier hatte ich bei unserem Navi nun tatsächlich schon manchmal den Eindruck, dass es sehr betroffen darauf reagiert hat, wenn wir seiner Empfehlung nicht gefolgt sind. Also es schluckt, es spotzt, man sieht da jetzt so einen Kreis mit einmal rum, man merkt, es ist völlig durcheinander, es rechnet und rechnet und rechnet. Und dann versucht es immer wieder, uns zu einem Wendemanöver zu bewegen. Kennt ihr das auch? Ja, was kommt dann vom Navi? Bitte, bitte wenden, bitte wenden. Wir fahren weiter. Bitte wenden. Ja, immer wieder. Was ist denn das geistlich, dieser Aufruf, bitte wenden? Wie nennen wir das geistlich? Umkehr, Buße. So nennen wir das geistlich, bitte wenden. Also unser Navi ruft uns ständig zur Buße. Ja? Es möchte, dass wir wieder auf die Route, auf die ursprüngliche Route wieder zurückkommen. Und so hat der Heilige Geist auch immer wieder in seinem Leben, bitte wenden, bitte wenden. Und will uns auf die Route Gottes in unserem Leben zurückführen. Erst nach einigen Fehlschlägen der Kurskorrektur gibt das Navi dann endlich auf. Und berechnet was? Eine neue Route. Und berechnet eine neue Route. Und das Spannende, das Navi ändert jetzt die Route. Was ändert das Navi nicht? Das Ziel. Merkt ihr die geistlichen Parallelen? Das Navi ändert die Route, nicht das Ziel. Immer noch geht es an das ursprüngliche Ziel. Und wenn wir unser Navi jetzt fragen würden, dann würde es uns vielleicht antworten, ich führe euch immer noch ans Ziel. Aber das ist jetzt nicht mehr die kürzeste Route. Und so ist es auch bei der Führung durch den Heiligen Geist. Die Bibel sagt, wir können den Heiligen Geist mit unseren eigenen Entscheidungen unterdrücken, betrüben, dämpfen. Alles biblische Begriffe in den paulinischen Briefen, wie er ausdrückt, wie wir mit dem Heiligen Geist umgehen können. Wir können den Heiligen Geist betrüben, dämpfen, unterdrücken. Und gerade bei dem Betrüben merken wir auch diese Personalität des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist wird nicht so schnell aufgeben und noch eine Zeit versuchen, uns zu einem Wendemanöver zu bewegen. Doch irgendwann wird diese Stimme des Heiligen Geistes verstummen. Er wird uns dann vielleicht eine neue Route vorschlagen, aber diese neue Route wird nicht mehr der kürzeste Weg sein, sondern eben ein Umweg. Ein Umweg. Aber das Ziel bleibt. Wir müssen allerdings mit den Konsequenzen unserer eigenen Entscheidungen leben. Das ist jetzt wichtig. Wenn wir die ursprüngliche Routenempfehlung des Heiligen Geistes verlassen und jetzt diesen Umweg fahren, ändert sich nicht das Ziel Gottes für unser Leben. Aber es ist eine andere Route, ein anderer Weg und das hat Konsequenzen für unser Leben. Das wirkt sich ja irgendwo aus. Es ist jetzt ein anderer Weg und er hat vielleicht seine bestimmten Tücken. Und so war es beim Volk Israel. Das Volk Israel kam ins verheißene Land. Das Ziel blieb, das hat Gott erreicht. Aber eben erst nach 40 Jahren Umweg durch die Wüste. Und es macht einen Unterschied, oder? Macht das einen Unterschied? So war es bei Jona. Jona kam nach Ninive. Gott hat sich überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen, dadurch, dass Jona genau entgegengesetzt marschiert ist. Jona kommt genau an dem Ziel Gottes für sein Leben an in Ninive. Aber der Weg dahin, der führte jetzt durch den Ungehorsam Jonas auf einem glitschigen Umweg durch den Verdauungstrakt eines Fisches. Macht das einen Unterschied? Na, aber ja. Versteht ihr, was das für unser geistliches Leben bedeutet? Gott kommt immer ans Ziel, mit uns und mit seiner ganzen Schöpfung. Aber auf die Wege, dafür spielt unsere Entscheidung, unser Gehorsam, unser Vertrauen, dafür spielt das eine Rolle. Und das kann eben bedeuten, dass es dann durch Gericht, durch Zerbruch, durch den glitschigen Verdauungstrakt eines Fisches geht. Und das hat etwas zu tun mit unseren Entscheidungen. Und bei unseren Entscheidungen geht es eigentlich immer wieder um dieselbe Grundfrage. Wollen wir unseren eigenen Willen tun oder den Willen Gottes? Darum geht es eigentlich immer wieder nur. Unser Wille oder Gottes Wille? Und Paulus schreibt in Kolosser 1, 9 bis 10, da betet er: Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird. Und ihr werdet Gott immer besser kennenlernen. Ganz fein, ganz trefflich hier mal nach der NGÜ-Übersetzung gelesen. Kolosser 1, 9 bis 10. Es geht also dem Heiligen Geist in uns darum, erstens, dass wir den Willen Gottes in vollem Umfang erkennen. Zweitens, dass wir dadurch ein Leben führen können, durch das der Herr geehrt wird. Darum geht's doch. Dass wir ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird. Das Dritte, dass unser Leben für Gott Früchte trägt. Und das Vierte, dass wir Gott immer besser kennenlernen. Das will der Heilige Geist in uns mehr und mehr und mehr bewirken. Das ist das Programm des Heiligen Geistes mit unserem Leben. Um das jetzt tatsächlich zu erleben, müssen wir dem Heiligen Geist in unserem Leben aber auch Raum geben. Der Apostel Paulus sagt in Epheser 5, Vers 18, lasst euch mit dem Geist erfüllen. Und da sind wir wieder bei der griechischen Grammatik, wie gestern Abend. Dieses lasst euch erfüllen, das steht im Griechischen im Passiv. Das heißt, das können wir nicht tun. Wir können nicht ein bisschen Heiligen Geist in uns reinpumpen. Das ist etwas, was wir nur an uns geschehen lassen können. Uns öffnen. Die bisher für uns separat verschlossen gehaltenen Räume unseres Lebens, ihm öffnen. Die dunklen Ecken unseres Lebens, ihm öffnen. Das ist das Einzige, was wir tun können. Und dann kommt er mit seinem Geist hinein und füllt diese Räume aus. Also es ist passiv. Wir können es nicht tun. Aber wir können es an uns geschehen lassen. Und darum steht das auch im Imperativ. Wir es könnten nicht, sondern wir sollen es an uns geschehen lassen. Das ist der Auftrag Gottes, Imperativ. Lass den Heiligen Geist rein in alle Ecken und Winkel eures Lebens. Passiv, Imperativ. Und dann steht das noch im Präsens. Und das Präsens bedeutet im Griechischen, das ist eine anhaltende, sich immer wiederholende Sache. Also es geht bei diesem, lasst euch mit dem Geist erfüllen, darum, dass wir es immer wieder neu von Gott her geschehen lassen, dass dieser Heilige Geist uns erfüllt. Und ich denke, ihr merkt das doch auch. Man kommt von der Freizeit, vom Gottesdienst oder wie auch immer, ist erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und dann gibt es so viele Dinge und man hat so viel zu machen und das und jenes. Und dann hat man so den Eindruck über die Zeit irgendwie, als wenn so die Wanne undicht ist und da läuft der Heilige Geist raus, ja? So dieses Gefühl hat man da. Also irgendwie, man verliert das. Und darum geht es immer wieder neu darum. Sich immer wieder neu. Dann im Gebet, im Wort, in der Hinwendung zu Jesus von diesem Heiligen Geist neu füllen zu lassen. Und für dieses Erfülltwerden mit dem Heiligen Geist ist es wichtig, dass wir den Dingen, die Gott uns bereits gezeigt hat, auch gehorchen. Denn nur dann wird es zu weiteren Offenbarungen seines Willens in unserem Leben kommen. Wisst ihr, wir haben es immer so, der Heilige Geist legt seinen Finger auf eine Sache in unserem Leben. Du, ich möchte gerne, dass du diesen Punkt jetzt angehst. Und wir sagen, Herr, gerade den Punkt jetzt lieber eher nicht. Und dann lesen wir die Bibel und gehen in die Versammlung und auch freuen uns an der Gnade des Herrn und warten auf weitere Offenbarung. Es kommt nichts. Das Einzige, was kommt, du, ich möchte gerne, dass du diesen Punkt in deinem Leben jetzt mit meiner Kraft angehst. Ach Herr, muss das sein? Wir klammern das mal aus. Wir machen jetzt mal fröhlich weiter. Ich gehe jetzt aber auch in die Stunde. Ja, ist das gut? Ist das okay? Ja, aber ich möchte trotzdem, dass du diese eine Sache jetzt angehst. Wir machen alles. Wir laufen lieber dreimal mehr in die Versammlung, als diese eine Sache anzugehen. Und das funktioniert nicht. Wir können das nicht machen, dass wir Gott vorgeben. Das klammern wir mal aus. Aber ansonsten, Herr, ansonsten ist natürlich zwischen uns alles in Ordnung. Und ich bin für alles offen, was du willst. Erfülle mich, Herr, mit deinem Geist. Nein, so funktioniert das nicht. Gott sagt, dieser eine Punkt in deinem Leben, das ist die Kröte, die den Fluss des Geistes in dir hindert. Und die muss als erstes angegangen werden. Vorher brauchen wir über all die anderen Dinge nicht zu sprechen. Also das ist wichtig, das müssen wir wahrnehmen, dass wir die Dinge, die der Heilige Geist uns zeigt, da wo der Herr seinen Finger drauf legt, dass wir denen nicht ausweichen, sondern die angehen. Und dann kommt es zu einer Mehrung dieses Erfülltseins mit dem Heiligen Geist in unserem Leben. So, jetzt ganz konkret zu der Frage, wie führt uns denn nun jetzt der Heilige Geist ganz konkret in unserem Leben? Der Heilige Geist führt uns auf ganz vielfältige, ganz unterschiedliche Weisen. Da gibt es kein Rezept, keine Standardversion. Und er führt uns sowohl auf interne, von innen her, als auch auf externe Weise, von außen her. Die interne Führung des Heiligen Geistes, die geschieht als allererstes durch Gottes Wort. Das erste und wichtigste Mittel, durch das der Heilige Geist uns führt, ist das Wort Gottes, die Bibel. Die Bibel ist das Hauptmedium, durch das der Heilige Geist in unser Leben hinein spricht. Und es gibt im griechischen Grundtext der Bibel zwei Begriffe für Wort. Den einen kennt ihr alle. Logos. Logos. Logos meint im Griechischen die Gesamtheit des Wortes Gottes. Im Bild gesprochen den Stausee. Die Gesamtheit. Und dann gibt es im Griechischen ein zweites Wort für Wort. Rhema. Rhema. Und Rhema ist das persönlich zugesprochene Wort. Rhema leitet sich ab von Reo. Fließen. Fließen. Also Rhema ist das fließende Wort Gottes. Das Wasser des Lebens, das aus dem großen Stausee des Logos durch den Wasserhahn des Heiligen Geistes in unser persönliches Leben fließt. Schon immer standen all diese Worte in unserer Bibel. Doch jetzt kommt der Heilige Geist und macht mir Gottes Wort lebendig, spricht es mir persönlich zu, macht aus dem Logos das Rhema. Und ein Wort, das ich schon 100-mal gelesen habe, das ich kenne, wird mit einmal zum Reden Gottes in meinem Leben. Das kann beim persönlichen Lesen der Bibel oder unter der Predigt in der Versammlung geschehen. Und deshalb ist es so wichtig, Bibel zu lesen, unter die Predigt zu gehen. Denn hier zeigt mir der Heilige Geist durch das Wort Gottes, indem er es mir zuspricht, indem er es zum Rhema macht, zur persönlichen Ansprache in meinem Leben. Dadurch zeigt er mir das Wesen und den Willen Gottes. Hier spricht Gott hinein in mein Leben. An der Stelle, ganz wichtig, der Heilige Geist führt nie im Widerspruch zu Gottes Wort, sondern immer in Übereinstimmung mit dem Wort der Bibel. Ihr glaubt gar nicht, wie oft ich das gerade auch in der Zeit der Jugendarbeit, aber auch jetzt später noch in der Gemeindeleitung, immer und immer wieder. Kommen Leute zu mir und sagen, die treffen eine Entscheidung in ihrem Leben, also eine will sich scheiden lassen, andere will einen Ungläubigen heiraten, der dritte unverheiratet zusammenziehen, nehmt es so welche Konstellation ihr wollt. Das sind so drei Hauptrenner aktuell. Und dann sprichst du mit denen und weist sie darauf hin, was die Bibel dazu sagt, was Gott dazu sagt. Und dann kommt, ja, du hast ja recht. Mir aber hat der Heilige Geist gezeigt. Bei mir ist es jetzt ganz anders. Ich darf das, ich soll das. Wer so redet, das ist immer ausnahmslos Selbstbetrug. Denn der Heilige Geist führt und redet immer nur in Übereinstimmung mit dem Wort Gottes und nie im Widerspruch dazu. Und wer so redet, der ist ganz sicher ein Opfer von Täuschung und Selbstbetrug. Also, ich kann dir nicht sagen, wen du heiraten sollst. Aber ich kann dir sagen, dass es nach dem Wort und Willen Gottes nur ein Christ sein kann. Ich kann dir nicht sagen, wann ihr heiraten sollt. Aber ich kann dir sagen, dass ihr nicht unverheiratet zusammenziehen und nicht vorehelichen Sex haben sollt. Denn zu all diesen Fragen nimmt die Bibel klar Stellung. Und hier gibt es keine individuellen Sonderwege des Heiligen Geistes. Und so klären sich viele Fragen, viel mehr Fragen, als man so denkt, viele Fragen unseres Lebens schon auf dieser Ebene, wenn wir ehrlich bereit sind, auf das Wort Gottes zu hören. Der Heilige Geist führt uns durch das Wort Gottes. Das ist das Erste. Das Zweite, der Heilige Geist führt uns auch durch den Frieden Gottes in unseren Herzen. Philipper 4, 6 bis 7. Seid um nichts besorgt, sondern in allem. Lasset durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und wenn wir das tun, wenn wir jetzt all unsere Sorgen ihm so abgeben, wie das Paulus hier beschreibt, was ist dann die Folge? Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Also indem wir unsere Anliegen vor Gott bringen, muss der Sorgengeist, der so in uns rumort und wo alles drunter und drüber geht, in unseren Gedanken und Gefühlen alles kreist und wir wissen nicht mehr ein und aus, indem wir das jetzt vor unseren Herrn bringen, ausschütten vor ihm, an ihn abgeben. Dadurch muss jetzt der Sorgengeist, der uns so besetzt und durcheinander bringt, muss dieser Sorgengeist weichen. Und der Friede Gottes bekommt Raum in unserem Herzen und auch in unserem Denken. Wir ruhen jetzt mit all unseren Anliegen am Herzen unseres Herrn. Damit werden auch unsere Gedanken wieder ruhig. Und der Heilige Geist kann uns jetzt eben auch in unseren Gedanken leiten. Denn im Gebet rede ich nicht nur mit Gott, sondern Gott auch mit mir. Das ist oft ganz wesentlich im Gebet. Ich bete und bete und mit einmal merke ich, das Entscheidende geschieht gerade, indem Gott in mir eine neue Sicht, neue Gedanken zu diesem Problem in mir wirkt, was ich gerade vorhin gebracht habe. Ich hatte ein ganz anderes Anliegen. Ich wollte, dass das weggeht. Und er zeigt mir mit einmal, wozu das da ist und wie ich damit umgehen soll. Und ich merke, wow, Gebet ist keine Einbahnstraße, sondern Gebet ist immer reden mit Gott und hören. Ganz wichtig. Also im Gebet rede ich nicht nur mit Gott, sondern Gott auch mit mir, durch den Heiligen Geist. Sprüche 16, Vers 3. Befiehl dem Herrn deine Wege und deine Gedanken werden. Na, wo sind meine Bibelkenner in Dorf Chemnitz? Zustande kommen. Nochmal. Befiehl dem Herrn deine Werke und deine Gedanken werden zustande kommen. Was steckt denn in dem Wort Befehl drin? Befehlen. Befehlen. Indem ich Gott meine Werke im Gebet anbefehle, übergebe ich ihm die Befehlsgewalt darüber. Das ist das Geheimnis des Wortes anbefehlen. Ich übergebe ihm die Befehlsgewalt darüber. Ich ordne meinen Willen seinem Willen unter. Und aus dieser Haltung heraus kann der Heilige Geist in mir die Gedanken wirken, die dann auch vor Gott Bestand haben. Das ist aber dünnes Eis. Denn wir alle kennen das Gewirr von Stimmen und Gedanken in uns. Und es ist und bleibt nicht einfach, hier aus all den Stimmen die Stimme des Heiligen Geistes herauszuhören. Und deshalb gibt Gott uns einen inneren Schiedsrichter. Kolosser 3, Vers 15. Der Friede des Christus regiere in euren Herzen. Und hier steht im Griechischen ein Wort, Braboio, das kann man eigentlich übersetzen mit Schiedsrichter sein. Schiedsrichter sein. Also wir könnten ja auch übersetzen, der Friede des Christus Schiedsrichter, sei der Schiedsrichter in euren Herzen. Der Friede des Christus will also in unseren Herzen, wie ein Schiedsrichter, bestimmte Entscheidungen durch seinen Frieden bestätigen oder durch das Fehlen seines Friedens abpfeifen. Abpfeifen. Ich kriege darüber einfach keinen inneren Frieden von meinem Herrn. Abpfeifen. Frieden über eine Entscheidung zu haben, ist also durchaus eine Art, wie der Heilige Geist uns führen will. Aber Achtung! Auch diese Art der inneren Geistesleitung ist sehr störanfällig. Wir bewegen uns hier auf einer massiv subjektiven Ebene. Selbsttäuschung, Selbstbetrug sind ganz starke menschliche Triebkräfte. Und wenn man etwas sehr will, dann kann man sich diesen inneren Frieden auch einreden. Kann man auch. Und deshalb ist es wichtig, hier zwei Dinge zu beachten. Wenn uns der Friede des Christus über einer inneren Entscheidung fehlt, wir da einfach keinen Frieden drüber bekommen, dann dürfen wir diese innere Haltelinie nicht überfahren. Fehlender Friede ist eine rote Ampel. Wenn wir aber inneren Frieden über eine Entscheidung haben, ist dies für sich allein noch keine grüne Ampel. Das allein reicht noch nicht, weil wir uns oft so gern und schnell selbst betrügen. Hier gilt der biblische Grundsatz 5. Mose 19, 15. Nur auf die Aussage zweier oder dreier Zeugen hin soll eine Sache gültig sein. Wir sollten also dann unseren subjektiv empfundenen Frieden unbedingt noch einer externen Prüfung unterziehen. Und das wichtigste Mittel einer externen Prüfung bleibt das Wort der Bibel. Wenn die Sache im Widerspruch zum Wort Gottes steht, dann kann dieser Friede in dir unmöglich der Friede des Christus sein. Es ist eine Täuschung. Auch der Rat geistlich reifer Geschwister kann so ein Mittel externer Prüfung sein. Denn die Geschwister sind uns in unserem Leben zur Korrektur an die Seite gestellt. Und am meisten gilt das für unsere Ehepartner. Dann gibt es noch die Art, wie uns der Heilige Geist extern, von außen her führt. Ja, durchs Wort Gottes, durch den Frieden des Christus in uns. Das war die Führung, wie er uns von innen her führt. Jetzt gibt es noch Wege, wie der Heilige Geist uns von außen her führt. Und das erste, wie das geschieht, durch Glaubensgeschwister. Ja, tatsächlich, der Heilige Geist wirkt nicht nur in mir, sondern auch in meinen Brüdern und Schwestern, die ebenfalls Träger des Heiligen Geistes sind. Sprüche 15, 22, Pläne scheitern, wo keine Besprechung ist. Wo aber viele Ratgeber sind, kommt etwas zustande. Und auch hier wieder, weil wir Meister des Selbstbetruges sind, Achtung! Die Auswahl der Ratgeber entscheidet oft bereits über den Rat, den wir erhalten. Wir wissen noch ganz genau, was wir von dem einen oder anderen hören. Und wollen wir A hören, dann gehe ich zu dem, von dem ich mir denke, der sagt mir A, so kenne ich den. Und wenn ich B hören will, gehe ich zu jemand anders. Also die Auswahl der Ratgeber entscheidet oft schon über den Rat. Und wir wissen genau, was wir so von wem zu hören bekommen und was wir hören wollen. Und deshalb suchen wir uns dann eben oft Menschen als Ratgeber aus, die uns genau das sagen, was wir hören wollen. Und deshalb sollten wir unbequeme Ratgeber nicht scheuen. Es sollten vor allem geistlich erfahrene Menschen sein. Ich denke an Rehabiam. Rehabiam hatte die geistlich und lebensmäßig erfahrenen Leute um sich, die schon seinen Vater beraten haben. Aber er wollte die nicht hören und hat sich lieber von denen beraten lassen, mit denen er zusammen im Buddelkasten aufgewachsen ist. Und das führte dann zur Reichsteilung. Das ging böse schief. Also, Rat von Geschwistern und Rat von denen hören, die uns gerade unbequem sind, von denen wir wissen, die reden uns nicht nach dem Mund, aber die haben einen geistlichen Stand, die zu fragen. Und natürlich müssen wir dann auch den Rat der Geschwister prüfen. Es gibt auch fleischlichen Rat. Es gibt auch fleischlichen Rat. Dann ein Kriterium, das sich unserer Beeinflussung weitestgehend entzieht und das mir immer wieder eines der lieblichsten Führungen des Heiligen Geistes in meinem Leben ist, ist die Führung des Heiligen Geistes durch verschlossene und offene Türen. Wir lesen in Offenbarung 3, 7, 8, dies sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet und niemand wird schließen. Der schließt und niemand wird öffnen. Siehe, ich kenne deine Werke, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand schließen kann. Und dann schreibt Paulus so ganz beiläufig in 1. Korinther 16, 8 bis 9, ich werde aber bis Pfingsten in Ephesus bleiben. Denn eine große und wirksame Tür ist mir geöffnet worden. Und der Widersacher sind viele. Also Gott öffnet und schließt Türen. Und wenn Gott Türen schließt, ist es sinnlos, dagegen anzurennen. Doch wenn Gott Türen öffnet, dann dürfen wir auch im Glauben mutig hindurchgehen. Und dabei muss eben auch bei einer von Gott geöffneten Tür nicht alles glatt gehen. Wir müssen nicht erwarten, wenn Gott eine Tür öffnet und ich gehe da durch, dann muss danach alles nur so flutschen. Paulus schreibt hier ganz klar, Gott hat ihm eine geöffnete Tür gegeben und gleichzeitig der Widersacher sind viele. Also, das kann trotzdem auch auf den geöffneten Türwegen der Fall sein. Widersacher, Widerstand. Vor allem aber, vergesst eins nicht, auch geschlossene Türen sind eine gnädige Führung Gottes, um uns vor eigenen Wegen zu bewahren. Wie oft habe ich was gewollt und dann hat Gott diese Tür verschlossen. Und ich renne gegen an und bin enttäuscht und zornig und traurig und Herr, warum hast du und überhaupt und die Tür bleibt zu. Und ich betrachte diese geschlossene Tür als was Negatives, als einen Feindseligenakt. Gott hat mich vergessen oder weiß ich was. Auf jeden Fall, das ist was Schlechtes, dass diese Tür zu ist. Und jetzt sagt die Bibel uns, das kann eine Riesengnade Gottes sein, wenn er Türen schließt, um uns vor falschen Wegen zu bewahren. Und dann bin ich so froh, wenn Gott meine Tür schließt und ich nicht einfach nur da so durchjagen kann. Und der Herr sagt mir, du, was hinter dieser Tür in deinem Leben passiert wäre, das wäre nicht gut gewesen für dich. Und darum gibt es geschlossene Türen in unserem Leben. Die sind reine, pure Bewahrungsgnade Gottes. Und es gibt Begrenzungen in unserem Leben. Die sind pure Gnade Gottes. Es gibt Schutzhaft in unserem Leben. Die ist pure Gnade Gottes. Und ich bin froh, dass ich mit sehr begrenzten kleinen Möglichkeiten in meinem Leben nur aufgewachsen bin. Hätte ich andere Wege beschreiten können, wäre für mich nicht gut gewesen. Also auch ich erkenne die Gnade und die Bewahrung Gottes in geschlossenen Türen, in Begrenzungen, in Schutzhaft Gottes. Und das Schöne, wenn der Heilige Geist eine Tür schließt, dann öffnet er uns oft eine andere. In Apostelgeschichte 16, 6 bis 7 lesen wir von Paulus und seinen Mitarbeitern. Sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft, nachdem sie von dem Heiligen Geist verhindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Als sie aber in die Nähe von Mysien kamen, versuchten sie nach Bithynien zu reisen. Und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Wir wissen nicht, wie dieses von dem Heiligen Geist verhindert worden sein. Und dieses, der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht, wie das konkret ausgesehen hat. Das bleibt hier offen. Und ich denke auch hier wieder aus gutem Grund, weil das ganz verschiedene Arten sein können, hier heute in unserem Leben. Aber die Schilderung hier klingt mir nach verschlossenen Türen, nach verbauten Reisemöglichkeiten, nach unpassierbaren Straßen, nach fehlenden Genehmigungen. Und kurz danach weist ihnen Gott den Weg nach Europa. Und dann kommt das Evangelium nach Europa. Und das, was mich an dieser Geschichte so fasziniert, da will Paulus mit seinen Leuten eine Missionsreise machen, das Evangelium den Menschen in Asien bringen. Und das ist falsch. Das will Jesus nicht. Das erlaubt der Heilige Geist ihm nicht. Nicht mal eine Missionsreise ist für sich genommen schon gleich richtig. Denn es kommt nicht nur darauf an, etwas Gutes, etwas Richtiges zu tun, sondern das zu tun, was der Herr für uns als Aufgabe jetzt und hier vorgesehen hat. Wir können nicht und müssen nicht alles tun, was getan werden müsste. Aber die Spur finden, den Auftrag finden, den der Herr für uns hat. Und das war hier nicht das Evangelium den Leuten in Nordasien zu bringen, sondern rüberzugehen mit dem Evangelium nach Europa. Darum eine Missionsreise machen, man denkt, da kann doch nichts falsch dran sein. Und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht, er hinderte es. Also selbst Dinge, die geistlich und richtig und gut zu sein scheinen, können trotzdem zu einer bestimmten Zeit oder für einen bestimmten Menschen so von Gott her nicht dran sein. Deshalb verhindert er das. Ja, was aber, und das ist jetzt die Schlusspointe, wenn es in einer konkreten Angelegenheit mehrere Möglichkeiten gibt, die alle gleichermaßen nicht gegen das Wort Gottes verstoßen, und der Heilige Geist gibt dir irgendwie keine Weisung, zumindest nicht so, dass du es verstehst, wie sollen wir damit umgehen? Nun, zunächst sollten wir eine Zeit warten und beten. Denn meistens ist es unser mit den Hufen scharren, was ungute Ergebnisse bringt. Aber da sind Berliner wahrscheinlich mehr gefährdet als die Erzgebirgler. Ja, wir schon immer mit den Hufen. Wir müssen immer gleich rüber über die Mauer, egal wo Gott gerade ist. Also eine Zeit lang warten und beten. Herr, mir kommt nichts. Ich sehe es nicht. Was soll ich tun? Weise mir, Herr, deinen Weg. Ich möchte deinen Weg gehen. Warten und beten. Doch meist ist keine Entscheidung eben dann auch eine Entscheidung. Irgendwann musst du entscheiden und losgehen. Und es gibt keine biblische Verheißung, dass Gott uns bei jeder Entscheidung unseres Lebens im Voraus wissen lässt, was er in dieser konkreten Sache will. Aber das Erstaunliche, Gott führt uns auch dann, wenn wir seine Führung nicht bemerken. Und in Römer 12, Vers 2, da macht Paulus deutlich, dass Gott uns durch die Erneuerung unseres Denkens über den Prozess von Jahren und Jahrzehnten, durch die Erneuerung unseres Denkens so verändern möchte, dass wir in die Lage versetzt werden, prüfen und beurteilen zu können, was der Wille Gottes sei. So Paulus in Römer 12, 2. Und das ist jetzt ein ganz unspektakulärer Prozess, in dem der Heilige Geist in uns über die Jahre ein erneuertes Denken wirkt, aufgrund dessen wir oft auch ohne außergewöhnliche Zeichen und Führungen Gottes prüfen und beurteilen können, was der Wille Gottes ist. Und dann dürfen wir unserem himmlischen Vater alles im Gebet hinlegen, sein Wort dazu befragen, nüchtern die Fakten prüfen, unseren Verstand einsetzen, Menschen um Rat fragen, Vorteile und Nachteile abwägen und dann darauf achten, ob der Friede Gottes als Schiedsrichter in uns die Aktion abpfeift oder nicht. Und wenn nicht, dann dürfen und sollen wir jetzt auch ganz fröhlich entscheiden und im Vertrauen auf die Führung Gottes losgehen. Also was gar nicht geht, das sind Christen, die immer irgendeinen außergewöhnlichen Zettel vom Himmel haben wollen und vorher völlig entscheidungsunfähig sind. Die sitzen und sitzen und sitzen, entscheiden sich nicht, weil Gott nicht ihnen wham, gezeigt hat, wo es lang gehen soll. Ja? Dafür haben wir keine Verheißung, dass Gott uns jedes Mal vorher einen Zettel schickt, sondern sagt, jetzt entscheide, du hast meinen Geist, ich wirke in dir, vertrau mir, geh los. Und dann machen wir die erstaunliche Erfahrung, ich weiß nicht, ob das im Erzgebirge auch so ist, nur ein fahrendes Auto ist zu lenken. Ja, also, wir müssen manchmal in einen Prozess hinein, mal einen Schritt tun. Und dann merken wir mit einmal, wie Gott, wie der Heilige Geist, ins Steuer greift, wie er hier eine Tür öffnet, hier eine Tür schließt und wie dann im Prozess des Mit-Jesus-Gehens sich der Weg erschließt. Aber nicht, indem wir hier sitzen bleiben und von Gott quasi die gesamte Route bitte auf meinen Laptop hier haben wollen und dann weiß, wie ich mich entscheiden soll. Einen Schritt machen. Einen nächsten Schritt machen. Immer im Vertrauen zu ihm. Und dann feststellen, im Prozess, wie Gott dieses fahrende Auto lenkt. Natürlich wäre es gut, das nicht mit 230 zu fahren, ja, sondern vielleicht ein bisschen maßvoller. Aber merkt euch das, nur ein fahrendes Auto ist zu lenken. Wir müssen Mut haben, Schritte zu tun, in einen Prozess reinzugehen, in dem Gott dann Türen öffnen und schließen kann. Und dafür hat Gott uns eine ganz große Verheißung mitgegeben und damit möchte ich schließen, Psalm 32, Vers 8. Ich will dich unterweisen und dich lehren, den Weg, den du wandeln sollst. Mein Auge auf dich richtend, will ich dir raten. Das ist die Verheißung, das will ich. Ich will dich führen. Und dann sagt er, seid doch jetzt nicht wie ein Ross oder wie ein Maultier, bei dem man so richtig erst das Geschirr, die Zügel anwenden muss und die Sporen reinhauen muss, damit sie in die Richtung gehen. Sondern lasst euch von meinen Augen, durch meinen Geist, durch den Umgang mit mir, lasst euch dadurch leiten. Ich möchte dich, ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du gehen sollst. Das ist eine Verheißung und auf die können wir uns verlassen und mit der dürfen wir immer wieder zu Gott kommen. Nehmt das, Psalm 32, Vers 8, und geht der Herr, ich weiß nicht, wie ich mich entscheiden soll, aber du hast mir versprochen, ich will dich unterweisen und dich lehren den Weg, den du wandeln sollst. Und deshalb bitte ich dich, Herr, tu das jetzt auch in dieser Sache. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich, dass du uns deinen Geist geschenkt hast. Dass du jetzt durch deinen Geist in uns wohnst, in uns Wohnung gemacht hast. Und dass jetzt der Geist, der auch im Vater ist und in dir, dass der jetzt auch in uns wohnt. Und Herr, du weißt, das ist für uns manchmal so merkwürdig, so wenig greifbar. Und wir wissen gar nicht oft, wie wir damit umgehen sollen. Ich bitte dich, dass du uns zu Menschen machst, die auf die Stimme deines Heiligen Geistes in uns auch hören. Die danach fragen. Und die die Dinge, die du uns zeigst, dann auch im Gehorsam tun und nicht ausklammern. Und dass du uns immer wieder auch in Übereinstimmung mit deinem Wort führst. Uns bewahrst vor dem Selbstbetrug, wo wir dann so tun, als wenn du für uns hier gerade eine Sonderregel machst. Dass wir dir treu bleiben an diesen Wegkreuzungen, die manchmal über Jahre oder Jahrzehnte hinweg über ein ganzes Leben entscheiden. Da bitte ich dich besonders für unsere jungen Leute, wenn da Berufswahl, wenn da Partnerwahl ansteht, wo so viele Entscheidungen getroffen werden müssen, die wirklich so eine lange Auswirkung haben. Da bitte ich dich, dass du sie in dir bewahrst, sie führst und leitest nach deinem Willen und sie davor bewahrst, dass sie eigene Wege gehen und abirren von deinen Wegen, Herr. Segne und behüte du sie und uns alle, dass wir Menschen sind durch deinen Geist, durch die du geehrt wirst, dass wir etwas sind zum Lobpreis deiner herrlichen Gnade. Danke, wir beten dich an. Amen.